Vielen Dank besonders an euch beide, auch dass ihr euch so reingestellt habt in den Dienst, noch in heute Premiere, dass ihr zusammen das gemacht habt. Wir müssen diese Zeit, wo unsere Manuela leider noch auf Reha ist und das kann sich auch noch etwas hinziehen, vor allen Dingen, weil eine dritte Operation nötig sein wird. Von daher aber besonders vielen Dank, weil es so wichtig ist, als eine Gemeinde zu sein, die Gott lobt, die Gott anbetet. Gott schenke uns, dass wir davon nie Pause machen müssen. Ja, ich will euch von einer Geschichte erzählen, vom ersten Sportwagen meines Sohnes. Meines Sohnes Daniel, wo er mit seinem ersten Sportwagen unterwegs war, der hatte natürlich nur ein PS, eine Papastärke. Er war damals ungefähr 2 Jahre alt und dann schopperten wir mit seinem ersten Sportauto durch die Gegend und es war ein Novembernachmittag, schon ein bisschen später. Damals war ich Student der Theologie vor den Türen Berlins in Elztal und wie das so ist im November, vielleicht war es schon Anfang Dezember, da kann es um 5 Uhr schon richtig dunkel sein. Ja? Da kann es schon richtig dunkel sein. Und dann hatten wir einen echt klaren Himmel und dann sah das genauso aus wie hier. Ne? Guckt mal hier nach oben. Ja? Dann sah das genauso aus wie hier im Gottesdienstraum. Nein, nee, da waren schon ein paar Lichter mehr. Das war, obwohl es Richtung Berlin ist, doch was Besonderes, dass der Himmel ziemlich klar war, dass nicht so viel sogenannte Lichtverschmutzung da war. Man hat ein ziemlich gutes Bild, so an den Himmel, an die Sterne zu sehen, immer wieder. Und es war ein gewaltiger Sternhimmel, der zu sehen war. Und wie das dann so ist, dann will man ja auch irgendwie denken, Mensch, dass die Kinder zum Glauben kommen, dass sie auf die Werke Gottes aufmerksam werden. Und dann meinte ich, hey, guck mal, da oben die ganzen Sterne und so, wie das so aussieht. Und dann guckte er nach oben und sagte so, ja, viel Eimer. Ne? Weil ja, dann so ein bisschen reden zu lernen und sollte eigentlich viel auf einmal heißen, viele Sterne da und dann viel Eimer. Genau. Und ich denke und hoffe, dass du solch einen Moment auch schon mal gehabt hast, dass du unter dem Sternenhimmel gestanden hast und dass es dich beeindruckt hat und in deinem Herzen etwas passiert ist, dass in deinem Herzen ein Stück Staunen war, ein Stück Offenbarung. Das ist nicht einfach nur schön. Ja? Es gibt Dinge, die sind einfach schön. Ich habe heute Morgen diese Frühstückstafel gesehen und die war einfach schön. Hat mich gefreut und Appetit hatte ich dann auch noch bekommen. Und dann kam runde Sache. Gott segne unsere lieben Geschwister, die das gemacht haben. Und dann gibt es so etwas, so einfach eine Herrlichkeit dort Gottes durchscheint. Sogar geschrieben. Im Psalm 19 heißt es, dass die Himmel verkündigen die Herrlichkeit des Herrn. Was man in solchen Momenten besonders sehen kann. Wow, was für eine Herrlichkeit, diesen Sternhimmel zu sehen. Und es in meinen dunkelsten Lebensjahren, wo ich am weitesten von Gott weg war, aber ich unter einem Sternhimmel war, hatte ich doch es eine Leichtigkeit in mir, doch zu glauben, ja stimmt, es gibt Gott und er ist groß. Ich habe es dummerweise dann immer wieder gleich wieder vergessen und habe nichts draus gemacht. Aber es spricht für diese Kraft, die aus dem Sternhimmel eben scheint. Und die Gutes. Vielleicht ist es eine Idee für dich. Jetzt muss man natürlich ein bisschen länger aufbleiben zur Zeit, aber vielleicht auch das mal wieder so zu suchen. Sonst, Herr, ich bringe dir ein Abendlob vielleicht vor dem Sternenhimmel ihm zu preisen. Gut für uns. Gut für uns. Und jetzt mal so folgenden Gedanken. Könnte es sein, dass es so etwas für Gott auch gibt? Gibt es vor Gott auch eine Art Firmament, was er anguckt, was ihn zutiefst beeindrucken kann? Was den Himmel beeindrucken kann, könnte es sowas auch geben. Nun gucken wir ja von unten nach oben. Kann es das geben, dass er von oben nach unten guckt und sich für ihn auch ein herrliches Bild zeigt? Auf dieser Welt gibt es vieles, was Schlimmes, sehr Schlimmes. So viel Gewalt, so viel Untreue. So viel Gottlosigkeit, Betrug und so weiter. Und man könnte das mit einem Wort sagen, Dunkelheit. Aber gibt es in dieser Dunkelheit auch Licht? Und ich sage, ja, das soll es. Und dass es etwas ist, wie Gott sich den Menschen und das, wie Gott sich den Christen gedacht hat, in dieser Dunkelheit, die es hier sehr wohl gibt, ein Licht zu sein, was anders ist. Ein Licht zu sein, was anders ist. So ist es gesagt. Ihr seid Licht in dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt, dass wir scheinen, dass wir anders sind. Wir hatten am Mittwoch einen Leiterschaftskreis, den GLK, da hat uns eine Bibelstelle, haben wir kurz gestriffen, es ging um das Thema Murren. Und im Philipper gibt es eine Stelle, seid aber ohne Murren und ohne Zweifel. Und dann geht es genauso weiter, dass ihr euch unterscheidet von diesem Geschlecht. Dass wir in Wahrheit, dass wir in Licht unterwegs sind. Kann man sich das vorstellen? Wenn Jesus in einem Christen wirklich stark geworden ist, wesentlich geworden ist, prägend geworden ist, dass vielleicht ein Mädchen, eine Frau, eine, wer auch immer, ein Mensch, ein Junge, hat sich bekehrt und dann geht er diese Jahre und jemand, der ihn kennt, Freunde, Eltern, was weiß ich, sagen, Mensch, ich merke, du bist echt ein anderer Mensch geworden. Jesus ist nicht einfach ein gutes Vorbild, irgendwie ein Vorsatz. Jesus will einen wirklichen Unterschied im Leben eines Menschen machen, dass du jemand bist, den man sich vorher nicht vorstellen konnte. Dass du Licht, dass du hell bist. Boah, das ist aber ganz schön anstrengend, könnte man denken. Und ein Stück weit ist es das auch, wenn man sich überlegt, boah, Mensch, wenn man sich überlegt, das ist, wie kriege ich das jetzt hin? Manchmal folgende Frage an euch. Wer von euch würde sagen, dass ich alleine dieses Klavier hoch... Mal gucken, wie schwer mag das sein, Alfred? Du als Chef hier, so als Hauschef. So 4-5 Pfund? Nein. 4-5 Zentner, sagst du? Ne, wer mit der Maßeinheit Zentner nicht ganz vertraut sind, also Alfred schätzt so 200 bis 250 Kilo. Ja? Würde ich auch mal so sagen. Jetzt die Frage an euch. Wer von euch sagt, okay, der Mike kann das alleine hochheben. Mein Sohn hat Vertrauen zu mir. Vincent, wir sind ja sowieso Freunde. Super. Ihr anderen, danke. Nun ist natürlich die Frage, wie man das Thema angeht. Nach dem Motto, man muss es nicht nur hier haben, man muss es auch hier haben. Ne? Was ist, wenn ich einen ordentlichen Hebel habe? Wenn ich eine Stange hätte, die 7-8 Meter lang ist, und dann habe ich hier so einen Punkt, ja, so einen Keil, über den ich das dann heble, dann drücke ich das hier hinten bei 7-8 Meter Hebel wahrscheinlich mit einer Hand hoch, runter. Mit einer Hand. Da fange ich nicht mal an zu schwitzen. Ne, Manfred? Nicht nur hier. Ne? Oder es gibt so etwas wie einen Flaschenzug oder sowas, ja? Das ist eine Frage der Kraft. Ich könnte auch wie so ein Irrer da hingehen und das versuchen irgendwie anzuheben und dann so, oh, es hat sich ein bisschen bewegt und nachher dann, oh Gott, ich habe irgendwas in meinem Rücken getan und irgendwie so und dann sich noch drüber wundern. Oder eben eine andere Kraft zu nutzen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist auch. Du kannst nicht einfach ein tolles Licht auf Erden werden. Menschen haben das immer wieder mal gedacht. Dann gibt es den Humanismus und XYZ für Gedankengänge und ein ganz tolles Buch. Geh in eine Bücherei, in einen Buchladen, da wirst du irgendein Buch finden, wie du in 10 Tagen irgendwie ganz schnell ein ganz toller Mensch wirst, in 3 Tagen 10 Kilo abnimmst oder was für tolle Geschichten. Versprechen, die eigentlich nicht gehalten werden. Aber Gott hat sich gesagt, das sind nicht nur irgendwelche Menschen, das sind meine Menschen. Und die laufen auch nicht nur irgendwie durch die Gegend, sondern die tragen sein Bild, sein Ebenbild. Mann und Frau zusammen zeigen das Ebenbild Gottes. Und wir sind eben keine besseren Tiere, die als Affen dann irgendwie nochmal ganz tolle Ideen hatten und dann irgendwie doch ein bisschen besser durchgekommen sind, evolutionär. Nein, der Mensch ist der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen von ihm. Er hat eine eigene Würde. Und Gott steht zu diesem Menschen. Und dieser Mensch soll dieser Mensch sein, wie er sich ihn vorgestellt hat. Man könnte denken, boah, die Welt, wie sieht die alles aus? Und das ist irgendwie nicht so richtig geworden, wie Gott es wollte. Aber irgendwie ist Jesus ja doch für uns gestorben und wir haben die Ewigkeit. Gott hat mehr gesagt und mehr gewollt. Heute in dieser Zeit, dass wir sein Ebenbild sind. Heute in dieser Zeit, dass Christus auf dieser Erde Gestalt gewinnen soll durch dich und durch mich. Und er schenkt seine Kraft. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Jesus hat am Kreuz die ganze alte Schöpfung getragen. Man könnte sagen, bewältigt, ne, ist in den Tod gegangen. Aber Jesus und seine Auferstehung ist der Beginn der neuen Schöpfung des neuen Menschen, den er dir und mir anbietet. Dass wir in den Tod nicht gehen müssen und dass wir in diesen neuen Menschen hineinwachsen. Und dass wir veränderte Menschen sind, die einen erleuchteten Verstand haben und vor allen Dingen ein erleuchtetes Herz haben, das nicht von einer Undankbarkeit und Bitterkeit und Murren geprägt ist, wie es um uns herum überall der Fall ist. Am Mittwoch sagte eine Teilnehmerin, als wir über das Thema Murren sprachen, das ist ja heute nicht nur verbreitet, das ist ja modern. Wie könnte man denn nicht murren? Man will doch nicht zeigen, dass man vielleicht gar mit allen zufrieden wäre. Nein. Es gibt so viele Dinge, das ist bei allen so. Aber wie könnte es auch anders sein? Ich würde auch nicht sagen, wir sollen dankbar sein, wir können zuversichtlich sein, wir sind unsere Feinde lieben oder so, wenn ich Jesus nicht hätte und wenn es mir Gottes Wort nicht gesagt hätte. Auf menschliche Meinungen und auf meine Ideen mein Leben aufzubauen, hat sich in meinem Leben gezeigt, dass ich damit gegen die Wand gefahren bin. Ich habe irgendwann, Gott sei Dank, an einem Punkt in meinem Leben sagen müssen, Jesus, das machen wir jetzt, wie du sagst, ich krieg's allein nicht hin. Gott sei Dank. Und Gott schenkt seinen Heiligen Geist dafür. Dieser Heilige Geist, der unser Herz verändern soll, uns eine neue Identität führt. Und ich möchte euch mal in einen Text aus Römer hineinnehmen. Der steht im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Gottes Kind zu sein. Heiliger Geist und Gottes Kind zu sein, hängt ganz dicht zusammen. Wir machen mal einen ganz kleinen Exkurs. Was bedeutet es, ein Kind zu sein? Wir gehen jetzt mal von einem intakten Verhältnis Eltern-Kind aus und so. Was ist da so drin? Ein Kind darf sich sicher fühlen. Ich bin nicht allein. Ich bin nie allein. Da ist immer jemand, der kümmert sich um mich und ist da, was da auch komme. Ich bin sicher. Und das muss ich nicht klären, das ist normal. Ein heiliges, freundliches Normal. Ich weiß, dass das an vielen Stellen in unserem Land überhaupt nicht normal ist, das ist klar. Aber ich rede jetzt davon, wie es sich Gott gedacht hat und ich rede vor allen Dingen davon auch, wie Gott es anbietet und was er geben möchte. In einer zerbrochenen Welt, in einem anderen Leben zu leben und Licht zu sein und in Freude zu sein. Ein Kind darf sich sicher fühlen. Ein Kind muss sich nicht fragen, ob es etwas wert ist, weil es das dauernd erlebt. Es gibt einen Satz, den ich mal gehört habe. Ein Kind lernt seinen Wert in den Augen der Mutter. Ein Kind lernt seinen Wert in den Augen der Mutter. Es ist schon nicht verkehrt, einem Kind Dinge zu sagen. Du bist so toll, du bist so wunderbar, du bist so einzig. Aber es gibt mittlerweile eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist. Das ist in die Pädagogik unheimlich viel eingezogen, dass man es den Kindern ganz viel sagt. Aber wisst ihr was? Ich sehe gar nicht die intakten, tollen Kinder. Ich sehe überhaupt nicht die Kinder, die so fröhlich, so frei sind. Ich sehe unheimlich viel Zerbrochenheit, Abhängigkeiten. Ich will darauf jetzt gar nicht näher eingehen. Es ist natürlich gut, Kindern sowas zu sagen, aber irgendwie scheint es nicht wirklich der Quell zu sein, dass es das löst. Ein Kind lernt seinen Wert in den Augen der Mutter. Eine Mutter hat es nie leicht. Das fängt schon mit der Geburt an. Es kostet einen Preis. Es kostet einen Preis. Aber kaum ein Kind hört in seinem Leben, boah, was hatte ich um dich für Schmerzen bei der Geburt, oh, was für ein Übel. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Freude, wenn das Kind in den Arm gehalten wird. Wow, was habe ich mit dir bekommen? Und diese Augen sprechen in die Augen des Kindes und sagen dem Kind etwas. Es wird sich gemüht. Das Kind hat Hunger, das Kind hat dies, das Kind hat das und wird auch älter, wird getröstet. Ich bin wichtig. Wenn ich schreie und Schmerzen habe, ist es nicht egal. Da kommt jemand, ist es da für mich und der tröstet mich. Ich habe was anzuziehen, das denkt das Kind nicht, aber es weiß es immer, ich muss irgendwie wichtig sein. Wert entsteht ganz viel dafür, daraus, nicht nur das, was wir hören, sondern was wir auch an uns erfahren. Manch einer in unserem Leben hat das ganz anders erfahren und kennt die schmerzhafte Variante, wenn das fehlt und spürt die Wahrheit der Worte, die ich sage, dadurch, weil er spürt, wie ist es, ich habe geschrien und es war vollkommen egal. Ich hatte Not und niemand war da. Ich war verzweifelt und ich war allein. Und so weiter und so weiter. Ein Kind hat Wert und erlebt es aus dem, was das Gegenüber dann tut, die Eltern. Wie Gott es sich gedacht hat. Ein Kind ist auch immer versorgt. Ein Kind muss nicht hungern. Bevor ein Kind hungert, hungern die Eltern. Wie eine Bärenmutter ihre Jungen verteidigt. Und ich denke, man darf es auf Menschen übertragen. Und Väter können das auch gut. Wer packt mein Kind an? Als ich noch ganz jung war, hatte ich damit echt Probleme. Als wir unser erstes Kind hatten. Weil das erste Kind ist dann ein bisschen schwierig. Dann gibt es ein anderes Kind, was mein Kind haut. Boah. Hallo. Ich würde keinen Menschen töten. Nur dieses andere Kind im Sandkasten. Das ist in Gefahr. Weil es eine ganz andere Dimension hat man vorher nicht erlebt. Da hat man selber sich vielleicht bedroht gefühlt, wurde angegriffen, verletzt und so. Aber plötzlich ist es das Kind. Das ist eine ganz andere Dimension. Bei Kind 2 und 3 wird man dann schon irgendwie entspannter. Wie man dann damit umgeht und versteht, dass andere Kindergartenkinder das eigene Kind doch nicht wirklich gefährden. Aber warum? Weil wertvoll, total kostbar. Und die meisten Eltern, wenn sie halbwegs gesund sind innerlich, würden sagen, eher sterbe ich, bevor mein Kind stirbt. Ich gebe mein Leben für mein Kind. Und diese Haltung kommt im Herzen des Kindes an und gründet Wert. Kinder wissen, wo sie herkommen und wer sie sind. Das sind meine Eltern und das ist mein Name. Hier bin ich willkommen, hier gehöre ich dazu. Ein ganz wichtiges Bedürfnis in uns Menschen. Wer bin ich? Wer bin ich? Und Vater und Mutter sind herausragend wichtige Größen, das zu erfahren, wer ich bin. Und wo gehöre ich dazu? Auch ein herausragendes Bedürfnis von jedem Menschen. Ich möchte irgendwo dazugehören. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es. Nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir müssen ein Stück dazugehören. Einsamkeit macht uns kaputt. Das heißt nicht, dass man keinen Schritt alleine gehen kann, aber dass man tief verbunden ist und Zugehörigkeit. Das heißt, das ist nicht nur irgend so ein Wort mit der Kindschaft hier, wenn er sagt, Kinder Gottes zu werden, Geist der Kindschaft und eben auch nicht nur einfach ein Wort, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und wer nicht wird wie ein Kind, sagt er gar, und es ist immer gut, Jesus besonders gut zuzuhören, Bibel ist sowieso wichtig, aber wenn Jesus spricht, nochmal extra gut zuzuhören und er sagt, wer aber nicht wird wie ein Kind, der wird das Himmelreich nicht ererben. Nach dem Motto, hier liegt ein Schlüssel, ein wirklicher Schlüssel. Jesus hat gesiegt am Kreuz, er hat eine Königsherrschaft aufgerichtet, das heißt einen anderen Raum zu leben und in diesem Raum wirklich zu leben, ist das Thema Kindschaft herausragend wichtig. Herausragend wichtig. Das heißt, es ist so gesund in uns, ganz kurzes Ding, wenn wir jetzt auch 40, vielleicht gar 80 sind, ganz besondere Augenmerk heute auf die 70er auch, ne, die 53er-Jahresleute, da ist man also 70. Und irgendwie immer noch so ein Gedanke, hey, es ist gut, wenn du trotzdem noch ein bisschen Mädchen sein, ein bisschen Junge sein kannst. Nicht im Sinne von kindisch, im Sinne von ganz, wie Gott dich auch gedacht hat. Kurzer Gedanke, Gott ist ewig. Wie alt ist Gott eigentlich? Natürlich ist er ziemlich alt, aber ist er vielleicht auch ziemlich jung? Lebendig, immer wieder neu, neugierig, voller Freude, Empfindsamkeit, Spontanität. Steckt so viel drin, wo Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Uns ist ein Stück zu erhalten, ein Stück Junge zu sein, ein Stück Mädchen zu sein. Jesus hat nicht von kindisch oder infantil zurückgeblieben, nein, nein, sondern von einer Würde und auch einem Geheimnis, auch Gott zu begegnen, weil wir begegnen, wo wir Gott als Vater. Jesus hat gesagt, keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir zum Vater kommen, komme ich da als gereifte Frau, gereifter Mann hin, ich habe mein Leben im Griff, ich habe das gelernt, ich trage auch Verantwortung, auch für die Kinder, ich stehe zu meinen Fehlern, ich bin selbstreflektiert und. Oder es ist so wichtig, dass wir neben dem, was ja gut ist, auch Kind sein können. Ja, ich bin da nicht so stark. Nee, ich habe das nicht verstanden. Hier fühle ich mich unzulänglich. Ich bin in Wirklichkeit so bedürftig. Jedes Jahr, dieses Jahr ist noch nicht geworden, erinnert mich der Heuschnupfen daran. Da bin ich ein Mann, der durchaus eine gewisse Kraft hat, ein gewisses Vermögen im Leben, sage ich mal, mit meinem Leben klarzukommen. Aber wenn der Heuschnupfen richtig da ist, was kannst du da im Eimer sein? So ein blöder Heuschnupfen, ja? Kannst du Kraft haben und so, auch wie ein Manfred zum Beispiel. Ja? Manfred kann auch durchaus was. Vor 3 Wochen haben wir ihn erlebt mit Heuschnupfen. War nicht schön. Es kann einen so raushauen, weil es die Wahrheit ist. Ja, wir haben Stärken, wir haben Errungenschaften, wir haben Gaben. Aber wenn Dinge, wir sind verwundbar, wir haben Schwäche. Aber Gott ist unsere Stärke, die immer Stärke bleibt. Der Vater ist die Stärke, die immer Stärke bleibt. Ich komme zu unserem Text hier. Ich habe das sehr deutlich gemacht, was das Thema Kindsein bedeutet. Und nun steht hier etwas ganz Wichtiges. Denkt noch mal an das Wort von Jesus, dass er sagte, werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. Und Kindschaft und Erben taucht hier auch auf. Der Heilige Geist ist entscheidender Helfer, dass wir das ererben, dass wir da reinkommen mit der Kindschaft. Ich lese es hier nochmal. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Es wäre eine richtige Predigt und es ist eine Seite der Medaille, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm glauben, er ist der Vater, dass wir ihm glauben, er ist treu zu uns, dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt, dass er barmherzig zu uns ist, auch wenn wir es verdaddelt, wenn wir Mist gemacht haben und eigentlich verdient hätten, dass wir das jetzt auch ausbaden, was wir da für Mist gemacht haben. Aber er barmherzig ist und uns daraus hilft immer wieder. Manchmal ist es auch doch nötig, dass wir da ein bisschen den Kelch auch austrinken, den wir da verzapft haben. Aber ganz viel erspart er uns, holt uns raus. Und dass wir dem vertrauen und dass wir das auch wissen aus Gottes Wort, wie er ist. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass wir das, ich sag mal, erfahren. Und dafür, dass wir das erfahren, ist das Zeugnis in unserem Geist ganz wichtig. Dass deinem Geist, Gottes Geist bezeugt, er hat dir geholfen. Er liebt dich. Dass sein Geist deinem Geist bezeugt, ja, du bist sein Kind. Dass sein Geist das tut. Weil sonst, wir können ganz viel Tolles erleben und denken, ja doch, und es bleibt hier oben im Verstand, in der Vernunft. Ja, nee, Gott hilft mir schon. Ja, ich glaube schon, dass er das war. Hey, ist auch schon gut gelaufen. Nee, aber in meinem Herzen bin ich nicht ganz sicher. Waren es jetzt die Umstände, die glücklich waren? Oder war es wirklich Gott, der mir geholfen hat? Habe ich mich jetzt gut gefühlt? Oder hat Gott mich ermutigt? Liebt Gott mich wirklich? Ist es hier oben? Oder erkenne ich das in meinem Herzen? Ja? Wir müssen glauben und vertrauen, denn das öffnet unser Herz zu Gott. Und da können sich Geist und Geist begegnen. Dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind. Und wenn diese Erkenntnis in meinem Herzen da ist, schließt sich ein guter Kreis, kein Teufelskreis, sondern ein Segenskreis. Wenn ihr Erkenntnis ist, ich erlebe, ja, er hat mir geholfen, wow, stärkt es mein Glauben. Und ich kann mehr vertrauen, mehr glauben, dass er zu mir steht in seiner Treue, dass er mir hilft, dass er barmherzig mit mir ist. mich beim nächsten Mal ihm mehr auszurichten und mit aus Gottes Gnade wieder erlebe, dass sein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass er es ist, dass er mich liebt, dass ich sein Kind bin. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir das erkennen, dass wir seine Kinder sind, dass wir es glauben und dass wir es dann auch, dass wir es dann auch erkennen. Und wenn wir diese Kinder sind, Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Jesus hat so Gewaltiges am Kreuz getan. Es ist so vielschichtig. Ich spreche jetzt ja über diesen Bereich unserer Identität und Kind zu sein und Gott der Vater, ja? Gott der Vater. Daneben gibt es ja auch die Dimension des Sieges, ja? Dass Jesus gegen Tod und Finsternis gesiegt hat, gegen die Macht der Sünde. Dass diese Vergebung da ist, dass wir diese Reinheit bekommen. Es gibt ja so viel mehr. Alles in diesem Erbe. Alles in diesem Erbe. Aber da steht, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Es scheint wie ein Stück, wie die Schale zu sein, in die Gott reingibt, dass du empfangen kannst, das viele, was er getan hat, in Glauben. Von daher möchte ich dir dieses Thema herausragend ans Herz legen. Vielleicht hast du schon 30 Mal Pfingsten gefeiert. Vielleicht 50 Mal. Vielleicht noch mehr. Kennst das Pfingstfest. Fragst dich vielleicht, ja, was hat das? Ja, ich weiß das, der Heilige Geist ist gekommen. Aber wie viel hat es mit dir zu tun? Wie viel hat es mit deinem Herzen zu tun? Was möchte Gott tun? Als ich das selber erlebt habe, war das kein bewusster Moment. Ich hatte das Glück, dass als ich mich neu für Jesus Anfang 20 entschieden habe, in einer Gemeindesituation war, mit enorm positiven Bedingungen. Unser Pastor war sehr gut drauf. Wir hatten eine Öffnung unserer Gemeinde zu einigen übergemeindlichen Werken, die super, wodurch super Impulse in die Gemeinde kamen. Aus unserer Gemeinde fuhren immer wieder wesentliche Leute, Verantwortungsträger zu Seminaren und Konferenzen und brachten die Impulse in die Gemeinde. Ja? Und auch ich hatte ein Stück weit Zeit und meine damalige Freundin, heute Frau Kerstin, war auch für Jesus entschlossen, das gab eine sehr gute Bedingung. Und es war eine große Offenheit, ein Bitten um den Heiligen Geist und dann Lehre über die Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen, über die Früchte und so weiter. Das war super. Und manches Mal erlebte ich auch dann Wirken des Heiligen Geistes. Und dann gab es einen Tag, den habe ich nicht geplant, auch nicht besonders gebetet, aber es gab einen Tag, da habe ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Das, was wir in der Geschichte aus Apostelgeschichte 8 gehört haben, wo die Apostel aus Jerusalem kamen, zu diesen Christen, die bereits Christen waren, für sie zu beten, dass sie die Taufe im Heiligen Geist erlebten. An diesem Tag habe ich auch die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und es hat extrem viel verändert. Wie gesagt, es war nicht geplant, aber ich habe ein Vorher und Nachher gemerkt. Und es führt zu dem Punkt, dass die Taufe im Heiligen Geist kein Zwang ist, kein Automatismus. Bist du Christ, bist du im Heiligen Geist getauft. Wer Christen in der Breite ein bisschen kennt, kann das auch ganz schnell nachvollziehen. Du hast eine Reihe von Christen, wo du sagst, stimmt, das ist ein entschlossener Christ. Eine entschlossene Christin, aber irgendwie sieht das Christsein vollkommen unterschiedlich aus. Und was ich an diesem Tag erlebte, als ich diese Taufe erlebte im Heiligen Geist, es veränderte sich etwas. Es war eine ganz andere Qualität, von Sünde überführt zu werden da und damit aber auch Vergebung zu empfangen. Es war eine andere Qualität da, Gott zu verstehen und von ihm geleitet zu werden. Und es war vor allen Dingen ein ganz anderer Zugang zur Heiligen Schrift da. Es war eine totale Veränderung. So als wenn hier oben auch ein Licht angegangen ist. Ein Licht angegangen ist. Und ich glaube, es gibt ein paar Faktoren, die Gott eben im Wege stehen können, dass wir die Taufe im Heiligen Geist entweder nicht erleben oder so eine Dauerdämpfung in uns haben gegenüber dem Heiligen Geist. Eine kann zum Beispiel ein Lehrirrtum sein, dass man denkt, der Heilige Geist, das ist nicht unsere Sache, Jesus, der Vater, Heiliger Geist ist komisch, so ein Grundmisstrauen. Und der Punkt ist, dass dieser Heilige Geist, wie in Philipper 1, Vers 19, vielleicht können wir diese Stelle, Eugen, weiß nicht, ob du die nochmal so spontan finden kannst, Philipper 1, Vers 19, dieser Heilige Geist ist nicht irgendein Geist, sondern es ist der Geist Jesu Christi. Er kommt aus dem Inneren von Jesus Christus. Sein Wesen ist also genau dasselbe Wesen wie das von Jesus. Und es gibt zwei Eckpfeiler neben der Liebe, woran man das Wesen von Jesus super beschreiben kann, was er selber über sich sagt. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so begegnet auch der Heilige Geist. Das heißt, wenn jemand einfach keinen Bock auf den Heiligen Geist hat, kritisch, misstrauisch ist und damit lieber nichts zu tun haben will, dann funktioniert das auch, weil er eben kein Beherrscher, Gewalt, was ich wie Geist ist, sondern ein sanfter Geist. Er kommt aus dem Herzen Jesu Christi. Gut, super, wir finden das hier gerade. Ich lese das gerade mal kurz. Hier spricht also Paulus von einer Situation der Bedrängung und er bedankt sich für das Gebet und den Beistand des Heiligen Geistes. Und hier heißt es dann, ich lese mal ab Vers 18, was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird? Das ist so ein bisschen die Sache, dass es solche und solche Verkündigungen gibt. Ne? Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird? Auf jede Weise, so geschehe es zum Vorwand oder in Wahrheit. So freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, also diese Probleme, wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wenn der Heilige Geist beisteht, ist das nicht irgendein Geist, er kommt aus dem Herzen Gottes. Und grundsätzlich kann man sich das auch relativ gut vorstellen, wenn wir ja von einem dreieinigen Gott sprechen. Das sind nicht zwei verschiedene Wesens- oder Charaktertypen. Das sind schon drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der Charakter des Heiligen Geistes ist das Wesen, was Jesus uns gezeigt hat. Gott kommt nicht, wird nicht Mensch mit Jesus auf Erden, um dann doch ein ganz anderer zu sein im nächsten Zeitalter, wenn Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und dann können wir ihm vertrauen. Gut, es geht um diese Widerstandsgrößen, so ein Misstrauensform. Das andere ist natürlich eklatantes Leben in Sünde. Bewusstes Leben. Ich weiß, das ist Sünde, aber ich will sie nicht lassen. Dass es Gott nicht gefällt, aber naja, nobody is perfect. So ein laues Leben und mit Sünde zu spielen, Sünde nicht ernst zu nehmen und nicht zu suchen, vor Gott ein geklärtes Leben zu haben. Auch das ist eine Barriere. Nun könnte ich noch bestimmt zwei, drei Beispiele nennen, aber will sagen, was es bei mir war, was mir gar nicht so klar war. In diesem Moment, ich hatte den Tag frei und bin an einem ungefähr so einen schönen sonnigen Tag wie diesem spazieren gegangen, saß auf einer Parkbank und dachte über den Abend davor nach, wo ich dachte, Mensch, da ist schon was schiefgelaufen. Und dann dachte ich so, dann gibt es ja auch so, keiner fühlt sich gern schuldig, ne? Wenn du spürst, dass du schuldig bist, dass du verkehrt bist, dass du Mist gebaut hast, fühlt sich keiner gut und deswegen hat der Mensch beliebte Ausflüchte. Ganz beliebt, an mir hat es nicht gelegen. Die anderen waren schuld. Ja? Nee, das waren die anderen, sonst wäre das alles ganz gut gelaufen. Auch beliebt, das konnte ich ja nicht wissen und so weiter. Ehrlich gesagt, hätte ich mal drüber nachgedacht, mehr Mühe gegeben, aber ich hatte da einfach auch keine Lust, den anderen mich groß auf den einzulassen. Ja? Oder ganz fromm, das war alles der Feind. Das war alles der Feind. Hätte das eigentlich so nicht gemacht. Oder, auch nicht schlecht, bei meiner Kindheit, da habe ich auch keine Chance. Ja? So. Und in diesem Moment, und das war auch bei mir ein ganzes Stück, und natürlich kommen auch heutzutage mir manchmal Gedanken, wo ich natürlich Gedanken sortieren muss. Und damals war aber so ein besonderer Moment, wo ich dann merkte, das war richtig schlecht. Und das war deswegen schlecht, weil du grundsätzlich schlecht bist, weil du ein Sünder bist. In dem Moment habe ich das richtig in meinem Herzen erkannt, weil ich schlecht bin, habe ich das gemacht. Gott, vergib mir, ich bin verloren. Gott, vergib mir meine Schuld. In dem Moment ist also ein Stück Selbstgerechtigkeit in mir zerbrochen. Ein guter Zerbruch, ja? Es gibt schlimme Zerbrüche, es gibt aber auch gute Zerbrüche in unserem Herzen, dass ein Stolz zerbricht, in diesem Fall eine Selbstgerechtigkeit, ein Irrtum, ein Unglaube, ja? Es gibt also ein paar Dinge, ein falsches Bild, was wir von Gott, von uns, von Menschen gemacht haben, das war ein guter Zerbruch. In dem Moment ist ein Stück Selbstgerechtigkeit in meinem Herzen zerbrochen, mich vor Gott zu demütigen und seine Gnade anzunehmen. Und es hat nicht sofort Wumm gemacht und ich lag auf dem Boden, aber ich bin still geworden. Ich habe nicht mehr geredet, weil in mir plötzlich alle Maschinen anfingen so zu laufen, weil das war auch mein Selbstbild. Ich bin eigentlich der Gerechte, bin eigentlich der Gute. Und nun plötzlich, ich bin's nicht. ich brauche absolut die Gnade und ich bin verloren ohne die Gnade. Und in dem Moment ist ein Widerstand gegen Gott gefallen und der Heilige Geist hat mich erfüllt. Und eben nicht nur erfüllt, es ist dann grundsätzlich etwas anders geworden, was sich auch nicht wieder verändert hat. Manche erleben, dass in anderen Führungen auch eine super Sache ist, absolut biblisch auch, wirklich für sich beten zu lassen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten zu lassen. Eugen, mach bitte nochmal die Römer 8 Stelle an. Komm mit Römer 8, Vers 16. Ich möchte dir das heute Morgen ans Herz legen, dass Pfingsten bei dir wirklich ankommt. Denk an den Anfang der Predigt, an dieses Bild, wo du dich wahrscheinlich ziemlich gut reinversetzen kannst. Dieser Sternenhimmel, hier hast du das gerade mal angedeutet, das hat Alfred gerade gestern aufgebaut. Nein, dieser so viel herrlichere Sternenhimmel, der deinem Herzen immer wieder predigen kann. Und ich werde auch nicht müde dessen. Ich habe den Sternenhimmel jetzt schon ein paar Mal gesehen in meinem Herzen, in meinem Leben, aber er beeindruckt mich immer wieder und predigt mir die Herrlichkeit Gottes. Und Gottes Wunsch mit dem Evangelium und auch Gottes massive Hilfe mit dem Heiligen Geist, dass du dieses Licht sein kannst. Denk nochmal an dieses Klavier. Ja, das ist durchaus ein Gewicht und ich würde mich daran jetzt ohne Hilfsmittel wirklich verletzen, denke ich. Könnte gut passieren. Aber mit Hilfsmitteln, ich habe das Beispiel mit dem Hebel genannt, kann es leicht werden. Und genauso für dich, mit dem Heiligen Geist in dir, wenn er in dich wirklich reinkommen darf, du ihm vertraust, weil Gott wirklich Gott ist, kann diese Kraft in dir wirken, seinen Charakter in dir zu formen, sein Denken in dir zu formen, Glauben in dir zu stärken, dich von falschen Wegen wegzubringen und dich vielleicht aus Dingen, wo du echt drin hängst, eine verletzte Beziehung aus deiner Kindheit oder was auch immer, dich da Stück für Stück rauszuführen. Gottes Kraft, die in deinem Leben wirken möchte. Bloß ist es eben wirklich Kraft. Ja? Du kannst diese Kraft nicht einfach, Gott macht schon, was er will. Es geht um deine Persönlichkeit. Ja? Und du bist gefragt. Gott tut viele Dinge, einfach weil er Gott ist, aber es gibt ihm Dinge, da bist du gefragt. Weil er hat diesen Charakter Jesu. In dienender Liebe kommt er zu dir. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig und du bist gefragt. Und ich möchte dir um dein Vertrauen werben, ihm das zu geben. Und du wirst wirklich ein anderer Mensch. Es gab mal einen Moment, da habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt so zulasse im Heiligen Geist, dann habe ich nicht mehr so in dem Sinne die eigene Meinung, wie ich dachte. Für manche Menschen ist das wie ein heiliges Kalb. Meine Meinung. Es ist nur eine Meinung. Und es bedeutet dann ganz viel Freiheit und ganz viel Wert und ganz viele Dinge. Und ist ja schön und gut. Aber irgendwo zu gucken, sie kann auch falsch sein. Sie kann viel Probleme mit anderen Leuten, sie kann mir viel Probleme bereiten. In wie viele Probleme bist du vielleicht ehrlicherweise schon hineingeraten, weil deine Meinung falsch war? Und zu sagen, okay Gott, du darfst größer sein. Gib du mir meine Meinung. Beeinflusse, präge du meine Meinung. Es ist ein Stück weit, ein Stück Freiheit aufzugeben. Weil wenn erstmal was ankommt, oh, wer weiß, was passiert, meine Freiheit. Und wenn du das einem anderen Menschen geben würdest, wäre das in der Tat auch zu viel. Und deswegen haben wir auch diese Zurückhaltung, dieses Misstrauen, vielleicht sogar diese Angst, wenn Gott so nahe kommt. Und wie ist das? Weil wir ihn dann doch zu menschlich sehen. Weil die Predigt der Bibel ist, Gott ist, wie Jesus Christus sich auf Erden gezeigt hat. Ihm kannst du wirklich vertrauen. Menschen kannst du so an dein Herz nicht ranlassen wie ihn, das zu formen, zu gestalten, deine Identität zu bilden. Aber ihn kannst du ranlassen. Ihn kannst du an dein Denken, an deine Meinung ranlassen. Jemand anders würde dich beherrschen, würde dich manipulieren. Bei ihm entsteht das Wunder. Du gibst ihm diese Freiheit und er führt deine Freiheit sogar hervor. Er macht dich freier. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Du wolltest einen kleinen Moment der Stille haben und dann eine Gebetsgemeinschaft. Und dann schau, was du mit dieser Botschaft machst. Dieses Pfingsten, was dir helfen soll, dass du dieses Licht wirst, dieser Mensch, den Gott sich eigentlich gedacht hat. dieser Mensch in Leben und der mit Jesus zusammenlebt. Und jedes Herz hat diese Barrieren, hat diese Ängste und diese Geschichten. Aber er kommt sanft als ein Freund und mehr als ein Freund, als ein Retter. Und ob du ihm neu und vielleicht anders und tiefer vertrauen möchtest, dass dieses Pfingsten in der Tiefe deines Herzens ankommt und du dieses Licht wirst, was zu ihm hier auf Erden scheint, was ihm im Himmel eine Freude sein kann. Ja, im Moment der Stille und dann eröffne ich mit einem kleinen Gebet die Gebetsgemeinschaft und dann findet sich das.